der DWZ-WM-Podcast.
Mit Matze Koch von Avesa.
Und Moritz Muschig vom Hamelner.
Matze, bist du schon in WM-Stimmung?
Naja, Moritz, wenn du mich ehrlich fragst, wir sind ja jetzt noch eine Woche vor der WM, wenn wir das ja aufzeichnen. Deswegen gibt es von mir ein klares Nein. Aber ich habe die große Hoffnung, dass das noch kommt. Wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich auf jeden Fall. Also jetzt so mehr und mehr auch mit der Anreise der deutschen Nationalelf in Richtung USA, in Richtung Lager, wo sie dann untergebracht sind, ist auf jeden Fall die Stimmung schon angestiegen, sagen wir mal so. Aber zum Eröffnungsspiel und zum ersten Deutschlandspiel wird das sicherlich noch zunehmen.
Ja, die Hoffnung ist da, das wird auch so kommen. Ne? Das Wetter spielt mit, ist immer eine wichtige Sache, haben wir 2006 erlebt. Ich war am Wochenende in Blomberg beim Handball und da sieht man, wenn Erfolge dann da sind und die Stimmung ist gut, dann reißt einen das auch mit und deswegen wird das auch noch kommen.
Absolut. Und du bist ja immerhin schon auch im Deutschland-Trikot jetzt hier im Podcast dabei.
Das habe ich schon lange nicht mehr angehabt. Zur letzten EM geholt, dann auch getragen und jetzt wieder rausgeholt. Und ich hoffe, bis zum Finale hat man es dann an, weil die Mannschaft bis dahin auch noch dabei ist.
Cool. Bis zum Finale, ich glaube, so auf diese Prognose und auf unsere Einschätzung zur deutschen Performance würden wir auch nochmal im weiteren Verlauf jetzt eingehen. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich, warum wir diesen Podcast machen, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch in den nächsten Folgen erwartet. Vielleicht magst du dazu ein bisschen erzählen. Also was ist so unser Hintergedanke?
Ja, zum einen wollen wir über Fußball reden und über die WM reden. Wir sind natürlich beide ja im lokalen Bereich unterwegs und auch sportlich. Deswegen passt das ja erstmal grundsätzlich schon gut. Und wenn wir dann versuchen, das Thema weit weg in den USA, in Kanada und Mexiko so ein bisschen mit dem Weserbergland zu verbinden, dann geht das ja auch gut über Menschen, die wir hier zu Gast haben werden, aus den Unternehmen und dann auch noch den Brückenschlag zu finden, wie ist das eigentlich in den Unternehmen selbst, von denen die Verantwortung tragen und denen, die einfach das Leben auch in einem Unternehmen gestalten und welche Rolle spielen Skills dabei, die man auch auf dem Fußballplatz dabei haben soll und welche Rolle spielt so ein großes Turnier in dieser Zeit auch am Arbeitsplatz. Darauf wollen wir eingehen, da bin ich richtig gespannt.
Wie ist das für euch bei Avesa jetzt so in dieser WM-Zeit? Gibt es da für euch irgendwie eine besondere Atmosphäre oder auch besondere Regelungen rund um die Spielzeiten, die ja häufig etwas später jetzt gelagert sind?
Ein klares Nein. Also tatsächlich überhaupt nicht, obwohl wir ja eigentlich schon sehr viel dann auch mit dem Thema Fußball oder Sport grundsätzlich zu tun haben. Aber unser WM-Finale ist das Kreispokalfinale. Also wenn das ansteht, dann geht's richtig los und da wird alles an Manpower reingesteckt. Da freut man sich viele Tage, vielleicht sogar Wochen drauf und da ist die Nachbereitung größer. Das spielt bei uns die große Rolle. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, auch nicht authentisch sein, wenn ich sage, die WM spielt gar keine Rolle. Auch da kommt jetzt sicherlich die Vorfreude und wenn die deutschen Spiele abends weit sind und wir haben ja nun durchaus auch Kollegen, die nicht nur alkoholfreie Getränke dann später trinken, dann dürfen die natürlich auch mal ein Stündchen später zur Arbeit kommen. Das machen wir schon. Wie ist es bei euch? Da wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein.
Ähnlich, genau. Also wir sind grundsätzlich eh flexibel, was so die Arbeitszeiten angeht bei uns im Team. Von daher auch die dann vielleicht wirklich nochmal die späten Abendspiele irgendwie mitnehmen wollen, die haben dann die Möglichkeit auch ein bisschen früher oder ein bisschen später, besser gesagt, zu starten am nächsten Tag. Von daher, genau, grundsätzlich, aber an sich ändert sich da im Unternehmensumfeld jetzt nicht wahnsinnig viel.
Die Stimmung. Je weiter Deutschland kommt, desto besser ist die Stimmung. Das ist auch gut am Arbeitsplatz. Und das werden wir sicherlich auch nochmal die Unternehmer und Entscheidungsträger hier im Podcast fragen,
wie es bei denen so ist. Was ich dir noch sagen wollte, also du hast das Kreispokalfinale als euer WM-Finale angesprochen und ihr habt da ja auch richtig aufgefahren dieses Jahr, also wirklich umgesetzt wie ein WM-Finale, was das angeht, ne? Also mit Drohne und mit allem drum und dran, was die Begleitung des Spiels angeht, also geht's auch richtig darum, das so in Szene zu setzen für euch?
Ja, absolut, ich hätte mir gehofft, dass der Fußball noch ein bisschen besser wird, also okay. Ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht abwertend, das sagen die Mannschaften auch selbst so richtig. Ja, ich will jetzt nicht sagen keine Qualität, aber da wäre schon mehr drin gewesen, was so Spielerisches oder auch Torschancen angeht, aber es war zumindest verdammt spannend, über 1000 Zuschauer, das ist für uns dann schon ein Highlight, wir sehen es ja hinterher auch an der Reichweite, aber das ist für uns dann schon mindestens ein DFB-Pokalfinale, das WM-Finale wäre dann vielleicht das Bezirkspokalfinale mit doppelter Hameln-Pürmonter Beteiligung, das ist so, ja, aber das ist halt die DNA am Ende und die Medien haben sich halt auch geändert. Ne? Hast eine Drohne dabei, kannst mit deinem Smartphone ganz viel machen. Das war schon oder ist schon anders als die Zeit, Moritz, als wir mal angefangen haben, so aktiv zu sein. Ne?
Das ist ja ungefähr dann die Zeit, also vielleicht noch weiter vorher, aber auch die Zeit des Sommermärchens dann so gewesen, WM 2006. Wir hatten ja auch vor kurzem schon mal gesprochen, genau über diese Thematik. Ist das so auch deine Erinnerung, die du so mit WM-Stimmung im eigenen Land und so weiter verbindest, wenn du an das Sommermärchen 2006 zurückdenkst? Oder wie würdest du das einschätzen?
Wie alt warst du zu der Zeit, 2006?
Ich war 11, beziehungsweise noch 10, bin 11 geworden in dem Jahr. Also
ich stelle einfach die Frage deshalb, du kannst dich auch noch erinnern, wirst aber noch nicht so diese Party-Momente erlebt haben. Vielleicht mal ein Public Viewing, vielleicht mal ein Autokorso, der ist ja 2006 so inflationär krass gewesen. Mhm. Das hast du noch in Erinnerung?
Ja, also an Autokorso kann ich mich nicht mehr so bewusst erinnern, weil ich ihn wahrscheinlich auch nicht selber mitgemacht habe. Aber ich erinnere mich jetzt noch, ich habe die Bilder im Kopf, wie Podolski das Tor schießt in der Vorrunde, wie Lehmann dann, ich glaube im Achtelfinale war es dann, den Elfmeter hält da gegen Argentinien. Und also die Momente sind noch sehr präsent auf jeden Fall.
Ja.
Bei dir?
Ja, wir waren im Studium. Ich war 23 zu der Zeit. Dann war das so eine toll geteilte WM, nämlich zum Teil dann in Osnabrück. Alando ist vielleicht ein Begriff, ist eine sehr bekannte Disco. Die haben Außenbereich. Mhm. Den kennt man vielleicht abends nur von der Raucherpause, aber das war richtig zu so einem WM-Dorf aufgebaut und da haben Freunde auch gearbeitet. Da ging auch immer ein bisschen was mit Getränken. Ja. Und das waren ganz tolle Abende und natürlich all das, was wir hier vor Ort dann auch erlebt haben. Ich kann mich an einen Public Viewing erinnern, auch bei uns in Emmerteil vom Verein organisiert. Da war das Spiel gegen Argentinien, dieses Viertelfinale, für mich der krasseste Moment der WM-Geschichte. So aus ganz persönlicher Sicht, wenn man immer vergleicht, wie wo war man den Tag, wie ist es ausgegangen? Wir waren ja draußen. Mhm. Die Argentinier führten 1-0. Wir waren alle traurig in dem Moment. Und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht mehr so richtig dran geglaubt haben, dass Deutschland noch weiterkommen kann, bis dann eben dieser Kopf, weil diese Verlängerung kommt. Mhm. Ich habe es noch direkt vor mir und Klose dann einnickt. Und das war irgendwie ja, der emotionalste Moment, noch krasser als das Siegtor dann 2014 beispielsweise oder Bremes Elfmeter 1990, an den ich mich tatsächlich auch noch erinnern kann, ne? Mit
wie alt warst du da?
Sieben. Okay. Und aber noch zu Hause dann im Wohnzimmer. Aber man hat es zumindest noch so ein bisschen präsent.
Präsent, ne?
Hast du so einen Moment, wo du sagst, dann wahrscheinlich später als jetzt 2006, das war so dein Moment, Götzes Tor 2014 wird wahrscheinlich dazugehören.
Ja, genau. Und das Lustige ist, also Götzes Tor 2014 habe ich gar nicht live im Fernsehen damals gucken können. Wir waren nämlich, also ich habe 2014 Abi gemacht und genau an dem Finalabend ist unsere Abifahrt, unser Abi-Flug besser gesagt, losgegangen von Hannover Richtung Bulgarien, was man halt so macht auf Abschlussfahrt. Und an dem Abend konnten wir noch am Bahnhof in einer kleinen Bar das Finale gucken bis zur Verlängerung, weil dann mussten wir den Zug nehmen, um dann Richtung Hannover unseren Flieger zu kriegen. Und haben dann ganz oldschool wirklich am Handy gehockt oder ich glaube Radio gehört oder so und dann im Kommentar live in Audioform, wie wir jetzt auch zusammensitzen, dann gehört, wie Götze den entscheidenden Treffer da macht und war natürlich ein super Auftakt dann so auch für die Abschlussfahrt. Also Deutschland-Trikot war auf jeden Fall dabei und also viel besser hätte es dann in dem Jahr nicht laufen können.
Ja, mega, mega gut.
Und wie war es bei dir? Hast du so einen WM-Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ich hätte jetzt auf jeden Fall 2006 dazu gezählt. Es gibt ja auch so negative Momente. 2006 die Niederlage gegen Italien.
Ja,
wir sind alle davon überzeugt, dass wenn Thorsten Frings dabei gewesen wäre und eben nicht diese Szene nach dem Argentinien-Spiel war, total ungerechtfertigt, tatsächlich bis heute, nicht nur in dem Moment, dass wir da vielleicht anders ausgesehen hätten. Ich weiß aber noch, dass wir 2006 dann auch beim Finale in Berlin waren, also zumindest auf der Fanmeile beim Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Das waren auch tolle Momente. Und dann natürlich so im negativen Sinne. Ich meine, die Franzosen waren 2-6 hier in Schwörbar zu Gast. Also die waren ja irgendwie ein Teil unserer Region.
Ja.
Und sehen Sie dann im Finale dieser Kopfstoß gegen Materazzo. Das hat irgendwie einen auch schon mitgenommen. Das tat mir unheimlich leid und glaube ich auch vielen. Und wenn man so die Hintergründe weiß, übrigens die erste Szene, in der, das hat Johann Pfeiffer uns zuletzt erzählt, ein Videobeweis eingesetzt wurde, der noch gar nicht erlaubt war, weil diese Szene gar keiner gesehen hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt an der Stelle erzählen darf, aber der fünfte Offizielle ging in die Kabine, ging das so weiter und das hatte und dann quasi auf Zuruf. Also wer weiß, wäre das nicht passiert, wie das dann ausgegangen wäre. Vielleicht hätte sie dann am Ende sogar in seinem letzten Spiel noch das Siegtor für Frankreich
geschossen. Wer weiß, ne? Aber das sind ja die Geschichten, die dann irgendwie den Sport und auch den Fußball so besonders machen und dann auch den Reiz irgendwie ausmachen.
Absolut. Und die nähere Vergangenheit? War ja nicht mehr so ganz viel, was so Highlights angeht.
Was so Highlights und Feiern und WM-Party und so weiter angeht, hielt sich das sportlich zumindest erstmal in Grenzen. Deswegen ist die Hoffnung ja da, dass es jetzt zur WM nochmal besser wird.
Ja, und wird so? Also was schätzt du? Was spielen wir für eine Rolle so mit der deutschen Mannschaft?
Ich habe eigentlich ein gutes Grundgefühl, muss ich sagen. Also sage ich jetzt vor unserem Auftaktspiel grundsätzlich. Ich bin gespannt, wie sich auch noch so ein, zwei Personalien entwickeln bis zu unserem ersten Spiel. Also die Causa Neuer zum Beispiel.
Du bist ja selbst Torwart. Hast du da Verständnis für? Also hättest du Neuer auch mitgenommen?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, Neuer hat für mich auch eine absolute Aura irgendwie, die er so mitbringt und auch eine Ausstrahlung, die seinesgleichen sucht, glaube ich, auch die Erfahrung, die er mitbringen kann, auch in der jüngeren Mannschaft oder in der Mannschaft, die ja von jüngeren Spielern auch mitgeprägt ist, kann es sicherlich schon hilfreich sein. Ich stelle mir nur die Frage, wie sinnvoll es wirklich ist, auch so dieses Risiko dann einzugehen und vor allem auch gegenüber Oliver Baumann dann so auf diese Karte Neuer komplett zu setzen. Ich weiß nicht, also ich bin so etwas zweigeteilter Meinung. Wie siehst du das?
Naja, bei den letzten Turnieren, er war ja immer gut. Also er war sicherlich auch einer der ganz großen Figuren im Weltfußball, auch auf seiner Position. Ne? Nicht nur im Deutschland, wir haben immer gute Torhüter gehabt in Deutschland. Die haben uns nach Neuer zumindest so von den Persönlichkeiten gefühlt zumindest gefehlt. Ne? Mhm. Ich glaube, Baumann ist ein sehr, sehr guter Torwart. Für den tut es mir persönlich leid, weil er, glaube ich, auch ein guter Typ ist. Mhm. Aber er hat natürlich noch nie irgendwie diese Spiele auf dem Niveau, vielleicht auch schon in jüngeren Jahren gehabt. Vielleicht ist es für ihn jetzt auch das letzte Turnier und deswegen tut es mir für ihn ganz persönlich leid. Nun sind Torwartentscheidungen, das weißt du selbst ja immer so, dass nur einer spielen kann. Klar. Also wenn du jetzt irgendwer IV bist, dann gibt es immer zwei davon. Und wenn du als rechter Außenverteidiger einen vor dir hast, dann kannst du noch linke Seite oder auch davor im Mittelfeld spielen. Als Torwart ist das schwierig.
Ja, absolut.
Ich würde jetzt Olli Baumann auch nicht im offensiven Mittelfeld einsetzen. Also von daher sauharte Entscheidung. Und wir alle werden erst nach der WM sehen, was die richtige Entscheidung war. Ich würde es aber, das muss ich persönlich sagen, auch so machen. Also es ist auch die letzte Chance, so einen Torwart dabei zu haben. Mhm. Er hat nun mal auch wieder eine gute Saison gespielt. Ne?
Das ist so. Ne?
Hat Baumann aber auch. 50-50, vielleicht dieses kleine Körnchen für Neuer.
Ich wollte gerade sagen, je nachdem, wie es am Ende des Tages ausgeht, welche Rolle Neuer oder vielleicht auch Baumann gespielt hätte, so würde sich die Antwort vielleicht auch im Nachhinein dann unterscheiden und sagen, ja, alles richtig gemacht oder hättest du bloß mal anders aufgestellt.
So nach dem Motto. Was waren denn so, das ist eine große Überraschung gewesen, die sich angekündigt hat. Und dann gab es ja die Bekanntgabe des WM-Kaders. Ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, das ist irgendwie an mir zumindest auch so ein bisschen vorbeigegangen. Aber was waren die Personalien, die dich überrascht haben?
Die Personalien, die mich beim WM-Kader überrascht haben, boah.
Ist jetzt ganz spontan. Jetzt haben wir ein bisschen was vorbesprochen, aber das fällt mir gerade in dem Moment mal ein.
Ja.
Gibt es da also irgendwas, wo du sagst?
Tatsächlich, so in der Tiefe, muss ich ehrlicherweise auch gestehen, habe ich mich mit dem deutschen Kader, also so wie du es ja eben auch eingeschätzt hast, muss ich gestehen, gar nicht so intensiv auseinandergesetzt. Wir haben jetzt unsere Traumelf, über die sprechen wir auch gleich nochmal.
Ja.
Gab es für dich irgendwie eine Überraschung?
Naja, also dass er Al-Mahler nicht mitgenommen hat, finde ich schon überraschend. Wir haben ja, das hat ja zum Beispiel auch 2006 irgendwo gezeigt, dass Jürgen Klinsmann mit Odonkor irgendwie so einen damals auch noch relativ jungen Spieler mit Geschwindigkeit dabei gehabt hat.
Den überhaupt keiner auf dem Zettel hatte.
Ja. Al-Mahler wäre jetzt einer gewesen, den man auf dem Zettel gehabt hat, der ähnliche Skills mitbringt und sogar ein besserer Fußballer ist als Odonkor, ohne David Odonkor jetzt so nahe zu treten. Mhm. War ein guter Mann, aber sicherlich nicht so auf allerhöchstem Weltniveau. Mhm. Hat dann aber trotzdem entscheidende Dinge getan, ne? Die Vorlage zum 1-0 gegen Polen dann abgeschlossen. Der Routinier, den hatte damals auch keiner auf dem Zettel. Diese Überraschungen fehlen mir. Also wenn die Überraschung am Ende ist, dass Neuer irgendwie mit dabei ist, dann ist das zumindest keine Überraschung, die so wirklich perspektivisch ist. Ne? Malik Chow, für mich ein toller Verteidiger, der so ein bisschen, finde ich, in der deutschen Öffentlichkeit nicht ganz so präsent ist, weil er eben in England spielt, weil er vorher in Mailand gespielt hat, bei Schalke, soweit ich weiß, glaube ich, nur zweite Liga. Ich meine, er ist dann weggegangen, als sie aufgestiegen sind damals. Vielleicht wäre das zumindest mal einer, der während eines Turniers dann mal in Erscheinung treten kann. Mhm. Ich würde es mir zumindest wünschen. Also irgendwie brauchst du so ein bisschen Pfeffer drin. Das gehört einfach dazu. Dennis Undav, finde ich gut, dass er den mitgenommen hat.
Absolut, ja.
Der macht irgendwie seine Tore. Ne? Ist jetzt nicht so der ganz spektakuläre Spieler, aber ja, eine streitbare Figur. Ich finde es geil, man kennt es ja auch aus dem eigenen Fußballbereich, solche Leute in der Mannschaft zu haben. Man darf vielleicht nicht zu viele Dennis Undavs haben, aber so ein paar davon können, glaube ich, einer Mannschaft sehr gut tun.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Jetzt haben wir die Traumelf schon angerissen eben gerade. Wollen wir mal durchgehen?
Also, absolut.
Wen würdest du denn ins Tor stellen bei deiner Traumelf?
Ja, ich muss jetzt tatsächlich mal so ein bisschen aufs Handy gucken, weil wir wollen ja hier ehrlich sein, ne, in so einem Podcast. Ne? Ja. Ich sage ganz ehrlich, ich habe da schon mal eine Schwierigkeit mit einer Kreisliga-Traumelf. Hätte ich dir jetzt sofort um die Ohren hauen
Das ist ja eure DNA, ne?
Aber, ja, genau. Aber ich hätte durchaus Probleme gehabt, vor allem aus den anderen Mannschaften. Ich will ja nicht nur deutsche Spieler dann drin haben. Und ich hätte jetzt Neuer ins Tor gestellt, ne? Also, das wäre
ich auch, wirklich. Also, guck mal, jetzt, unabhängig davon, aber beide.
Ich bin gespannt, ob wir noch weitere Überschneidungen haben.
Okay, bin ich auch gespannt. Dann lass doch mal weitermachen.
Deine Abwehr, du bist mit der Abwehr dran. Drei Spieler.
Ja, also bei mir in der Abwehr Koundé aus Frankreich, Marquinhos Brasilien und Virgil van Dijk aus den Niederlanden.
Ja, okay. Das sind so, auch da wäre jetzt der Trainer, der Weltauswahltrainer Muschik nicht der, wo man jetzt gesagt hätte, das sind jetzt die krassen Überraschungen dabei. Mhm. Also ich habe mir Ruben Dias, den Spanier, genommen und Jules Koundé.
Ja,
ne?
Beide haben wir beide.
Als Franzosen, das wäre die zweite Überschneidung. Stimmt, auch ein guter Mann, glaube ich. Ne? Ist ganz gut, spielt bei Barca, glaube ich. Ne?
Ja.
Und ich habe Alphonso Davies dazu genommen. Mhm. Das verrate ich an der Stelle. Es gibt drei Gastgeber. Und die spielen am Ende ja immer grundsätzlich bessere Turniere zu Hause, durch die Emotionen, durch die Vorbereitungen, ne? Als wenn Kanada jetzt mit Alphonso Davies, keine Ahnung, eine WM in Schweden spielen würde oder so. Also von daher so aus Respekt der Gastgeberländer gegenüber. Ja, okay. Und der Alfonso Davies finde ich ohnehin gut. Hat jetzt ja nicht mehr bei Bayern so die absolut krasse Rolle, weil es eben auch andere gute Spieler auf der Position gibt. Aber ich finde den gut. Der ist schnell.
Cool.
Schnell, gut.
Drei Abwehrspieler, 3-4-3 hatte ich als Formation. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber lass mal weitermachen mit dem Mittelfeld. Also da habe ich auf jeden Fall Jamal Musiala. Von dem erhoffe ich mir einiges. Hoffentlich bleibt er fit. Irgendwie hat er ja auch schon hier und da mal immer so kleinere Wehwehchen oder auch mal längere Verletzungspausen. Pedri habe ich auf jeden Fall mit dabei, auch aus Spanien. Tchouameni auch mit im Mittelfeld und Jude Bellingham aus England.
Den habe ich auch.
Ja.
Dann fangen wir damit an. Den habe ich auch. Jetzt haben wir schon drei Spieler. Krass. Überschneidung. Vielleicht kriegen wir es auch. Wir haben bestimmt im Sturm. Also einer fällt mir ein. Kann ich gleich mal spekulieren, wenn wir im Sturm sind, den wir da wahrscheinlich auch noch beide mit dabei haben werden. Ich habe vier Spieler natürlich auch. Das hat ja, glaube ich, der Welttrainer auch vorgegeben diesmal. Ne? Also wer sich noch nicht angemeldet hat, DWZ Welttrainer. Das ist ja auch so ein bisschen Bewerbung hier, ja, an der Stelle.
Ja,
können absolut. Wir noch ein paar Mal drauf eingehen. Fällt mir jetzt in dem Zusammenhang an. Ich habe dort Rodrigo de Paul. Der Argentinier ist Titelverteidiger. Guter Mann, zentrale Figur, Atletico Madrid, irgendwie so einer muss dabei sein, wird ja immer grundsätzlich emotional.
Absolut.
Luka Modric aus einer persönlichen Sache, seine letzte, oh, glaube ich zumindest, haben wir wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon gesagt, seine letzte WM, aber immer noch geiles Weltniveau jetzt beim AC Milan.
Wie alt ist Luka Modric überhaupt?
Boah, ich kann es wahrscheinlich schon 38 oder so, also schätzungsweise 30, wahrscheinlich, ne? Oder schon 40, keine Ahnung, aber irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Ich habe ihn mal als junger Spieler gesehen in der Champions League noch mit Kroatia Zagreb oder Dynamo Zagreb in Bremen. Ne? Mhm. Damals, Modric spielte Werder noch Champions League.
Das war doch Zeit. Ne?
Oder Quali zumindest, also Luka Modric und wir waren auch mit Kroaten dabei und ich glaube Daniel Ivicic damals und der sagte, der ist krass, achtet auf den, der wird mal was und genauso wie an der Stelle schon
cool.
Grüße, ist das auch gekommen.
Cool.
Bellingham auch und dann kommt der Mexikaner dazu, Gilberto Mora.
Ja.
Kennst
ein
du den?
Ein klangvoller Name.
Hört sich gut an?
Ja, hört sich gut an, aber ich müsste jetzt passen, was so seine Vereinszugehörigkeit und so weiter angeht.
Spielt in Mexiko. Mhm. Ne, ich kann dir den Verein jetzt auch nicht mehr sagen, aber ist, glaube ich, noch unter 18. Ich meine 17 Jahre alt und ich gehöre zu den ganz wenigen, die, wenn sie mal PlayStation spielen, dann FIFA spielen oder FC26 und das Ganze noch als Offline-Karrieremanager. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, die das machen. Ich tue das ab und an zum Runterkommen und Gilberto Mora ist immer ein freier Spieler, den kriegst du kostenlos mit 16 Jahren, also letztes Jahr 16 gewesen. Der ist immer gut, der entwickelt sich. Irgendwann kannst du für viel Geld verkaufen.
Okay, also dein Geheimtipp. Deswegen für die WM.
Gilberto Mora aufgrund von Videospieleherstellern.
Ja, ist doch cool. Sehr gut. Dann fehlt noch der Sturm, ne?
Genau, da hast du dabei Harry Kane?
Nee.
Hast du nicht dabei?
Nee.
Harry Kane.
Den hast du mit auf dem Zettel auf jeden Fall.
Der ist ja ganz gut.
Ja.
Schießt immer so ganz gut hoch.
Ich finde ganz gute Saison.
Ich bin jetzt wirklich kein Bayern-Fan, aber ich finde den so geil, weil der die einfachen Sachen macht. Ne? Der geht mit zurück. Der ist nicht so der Egoist insgesamt. Na klar, muss er auch wissen, wo das Tor steht und macht dann seine Butzen, aber der macht so die einfachen Sachen. Ne? Der ist nicht voll tätowiert. Der zieht sich nicht die Stutzen über die Knie und der hat wahrscheinlich sogar sein Trikot noch in der Hose. Sowas mag ich.
Mhm.
Und deswegen und seine Statistik
spricht für sich.
Ist ja auch auf jeden Fall eine klare
Klasse. Überragend, ne? Klasse. Nee, bei mir tatsächlich, also Nick Woltemade habe ich auf jeden Fall bei mir mit in der Traumelf. Ich weiß nicht, hast du auch einen Deutschen noch im Sturm mit dabei?
Nick Woltemade. Jetzt haben wir den tatsächlich, ich hätte jetzt gedacht, unsere Überschneidung ist Harry Kane, aber es ist Nick Woltemade.
Ja. Dann haben wir doch.
Der wird eine geile WM spielen.
Davon bin ich auch überzeugt.
Weil, wo hat er das große Fußballspielen gelernt? Beim SV Werder natürlich. Die haben die dann ablösefrei an Stuttgart und die haben dann, glaube ich, für 80 Millionen nach Newcastle und Werder hat, glaube ich, noch 2 Millionen abgekriegt oder so. Wahnsinn. Aber so ein bisschen was von Werder muss dabei sein. Und die Hoffnung natürlich, dass er vielleicht zusammen mit Dennis Undav, die ergänzen sich ja vom Spielertyp eigentlich richtig gut.
Finde ich auch, ja.
Kommen ja auch aus Dennis Undav, ist ja eigentlich auch Bremer. Der wurde ja weggeschickt, weil er damals irgendwie zu
alle irgendwie eine Bremer
war. Alle guten. Ja. Alle guten. Und deswegen habe ich Nick Woltemade auch dabei.
Ja.
Und cool. Dein Dritter?
Mein Dritter, ich habe noch Lamine Yamal und Mbappé mit dabei.
Ach stimmt, du hattest der Harry Kane nicht dabei. Du hattest
genau.
Okay, Mbappé. Der ist quasi mein Harry Kane in deiner Aufstellung.
Mhm.
Auch jetzt keine Überraschung, aber richtig, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist, aber auch ein guter Mann.
Ja.
Und
wer ist dein Dritter?
Schau mal, ich habe Ricardo Pepi dabei.
Okay.
Ich brauchte ja noch einen US-Amerikaner, ne? Also wenn ich sage, drei Gastgeber sind es diesmal
und
ja, PSV Eindhoven, ne? Ist eine gute Ergänzung vorne neben Woltemade und Harry Kane, glaube ich.
Absolut. Ja, ich bin gespannt. Also zumindest bei dir ja auch so ein, zwei Überraschungen oder ich will jetzt nicht sagen No-Names, aber zumindest die man jetzt nicht so offensichtlich auf dem Zettel hat, mit dabei. Und von daher wird das dann sehr spannend.
Ich bin gespannt. Ich habe beim Welttrainer nie gut abgeschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei mir leider genauso.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir, ich kann ja jetzt, weil ich ja nicht gut abgeschnitten habe, keine Tipps irgendwie geben. Aber ich glaube, man darf sich nicht zu sehr streuen. Ne? Also irgendwie haben wir gefühlt, wenn überhaupt 2 Spieler pro Nation dabei, vielleicht 3, eher 2, irgendwann scheiden die aus. Ich glaube tatsächlich, wenn du 4 Spieler aus Curaçao dabei hast und die am Ende ins Halbfinale kommen oder so, dann machst du richtig Punkte.
Absolut.
Und setzt dich vor allem ab. Und ich glaube, so ein Tipp, zumindest bis ins Halbfinale mal so eine Außenseiter-Nation voll zu wählen, kann am Ende richtig was bringen.
Dein Tipp, wer wird Weltmeister?
Deutschland.
Sagst du direkt so?
Ja, das sag ich immer.
Überzeugt.
Ja, also Deutschland wird immer Weltmeister. Ich habe das vorhin ja auch schon gesagt, Werder wird immer deutscher Meister. Meist kommt es nicht hin, aber wenn es dann hinkommt, dann habe ich es vorher gesagt.
Hast du vorher gesagt, ja. Ich bin aber auch überzeugt. Also zumindest sage ich jetzt erstmal im Brustton der Überzeugung, ja, Deutschland schafft es dieses Jahr. Und auch das soll ja, keine Ahnung, wenn du vorher reingehst und sagst, ah, wird sowieso nichts, dann kann ja auch gar keine WM-Stimmung so richtig aufkommen.
Ja, absolut, absolut. Das gehört ja auch dazu, ne? Also ich meine, wenn ich Skispringen gucke, dann gucke ich das gerne, wenn die Deutschen schon auch um Medaillen mitspringen. Und das gilt irgendwie gefühlt zumindest für alle Sportarten, ne? Also,
ja, ist so, ne? Aber ich habe vorhin erst noch so einen Artikel gelesen, ich habe dir vorher auch schon kurz drüber erzählt, da gab es irgendwie, ich glaube, einen Ökonom oder es wurde so eine Berechnung, wie auch immer, durchgeführt und so eine Prognose aufgestellt, dass der Weltmeister demnach Holland werden soll, in den Niederlande.
Wir hatten ja irgendwie, wann war das, 2014, diese Krake? Dieses Orakel, ich meine, das war 2014.
Paul oder wie?
Ja, ich meine ja, diese Krake, ne, die hat, glaube ich, bis zum Halbfinale richtig vorausgesagt. Also von daher können die Holländer gern ins Halbfinale kommen, aber mehr muss dann auch nicht sein und schon gar nicht der Titel gewinnen.
Aber diesmal ist ja sogar mit 16. Finale, ne? Also
Wahnsinn, Wahnsinn. Findest du das gut, also so viele Mannschaften dabei zu haben?
Ja, also es ist natürlich dann mehr Spiele, längerer Zeitraum, vielleicht auch länger insgesamt WM-Stimmung, aber es ist erstmal ungewohnt, finde ich.
Total. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, das erste Turnier, was ich so ein bisschen, also minimal wahrgenommen habe, war die EM 88, ohne Gewehr, 8 Mannschaften. 12 Mannschaften? Ich meine 8 Mannschaften.
Okay.
Ja. Und wenn man dann, es ist halt immer mehr geworden und die Qualität des Turniers an sich nimmt natürlich nicht zu. Mhm. Das Kommerzielle spielt da schon dann am Ende die entscheidende Rolle. Ich weiß nicht, ob das dann so eine gute Sache ist, wenn man es zu sehr, dann am Ende brauchst du ja fast keine Qualifikationsturniere mehr. Ne? Also schon krass. Aber ich finde es schön für die Länder, die jetzt das erste Mal dabei sind, dann soll es ein buntes Turnier werden und am Ende gewinnt Deutschland. Zumindest gab es da mal die Regel, ne? Ein Spiel dauert 90 Minuten. Es wird 11-11 gespielt und am Ende gewinnt immer Deutschland. Können wir uns langsam mal gern wieder drauf besinnen.
Würde ich auch sagen. In dem Sinne freuen wir uns auf die nächsten Episoden, die uns noch bevorstehen und freuen uns auch, wenn ihr weiter dranbleibt und uns zuhört.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Jo, danke auch.